Hallo Diana.
Hallo Gabriel.
Servus. Schön, hier wieder im Studio bei Kulinarisch.
Praktisch.
Gut.
Yes, yes, y'all.
Mit einem schönen Thema, für viele Menschen ein ganz wichtiges kulinarisches Thema. Und zwar mit Geflügel.
Richtig, ja. Wir hatten ja schon mal eine Folge zu Geflügel, aber da ging es um Wildgeflügel.
Richtig.
Deswegen haben wir dadurch, dass Geflügel einfach ja ein wichtiges Fleisch
ja.
ist und es da auch eine Vielfalt gibt und genau, haben wir uns gedacht, wir nehmen das Thema heute nochmal auf und ja, dachten wir reden da heute nochmal ein bisschen drüber.
Sehr schön. Ja, genau, generell über Geflügel, was halt Wildgeflügel, haben jetzt die wenigsten Zugang zu euch, von euch, aber das normale Geflügel, sprich Hühnchen, Pute, Ente, Gans, zumindest zur Weihnachtszeit Ende Gans, ist ja doch dann allgegenwärtig in Deutschland, europaweit auch. Und, ja.
Genau. Okay, gut. Dann fangen wir doch mal an.
Okay. Ich fange, soll ich mal?
Fang du mal an, sind wir in deinem
vielleicht,
Metier gelandet.
Vielleicht genau. Vielleicht ein paar Eckdaten. Also ihr müsst euch mal festhalten, es gibt tatsächlich, wird geschätzt, dass es um die 75 Milliarden Hühnervögel auf der Welt gibt. Und davon sind 25 Milliarden, also jedes dritte, nur unsere Esshühner. Ja, das andere sind Eierlegehühner und so weiter und so fort. 75 Milliarden. Also da braucht man Futter und Ställe und sonst was. Es ist irre, aber die Bevölkerung wächst und Geflügel ist nach wie vor das billigste Fleisch. Zumindest die Massentierhaltung Geflügel, von denen man ich natürlich immer abrate, wenn man sich was Gutes tun will. Und generell gibt es über 250 verschiedene Arten an Hühnervögeln. Aufgeteilt in 70 Gattungen. Selbst unser Pfau aus dem Tierpark, den jeder kennt, ist ein Hühnervogel.
Der Truthahn gehört auch dazu.
Auch
ne?
ein Hühnervogel. Mhm. Und
der Kapaun dazu.
Kapaun gehört dazu. Die Wachtel gehört dazu. Selbst der südamerikanische Toko gehört dazu. Die Frankolinen in Afrika gehören dazu. Also die Familie der Hühnervögel ist sehr, sehr groß.
Also, was ich ja, also ich persönlich, wir haben schon oft drüber geredet, bin ja nicht so der große Fleischesser, versuche es ja eher zu meiden. Und tatsächlich ist für mich Geflügel das Einfachste zu meiden. Also, ich persönlich finde, dass es einfach sehr oft sehr trocken ist.
Richtig.
Und mir fehlt da ein bisschen das Fett. Und deswegen essen ja auch viele, die sehr gesundheitsbewusst und abnehmen wollen etc., nehmen ja auch gerne das Huhn her oder eine Putenbrust oder wie auch immer, weil es eben nicht so viel Fett enthält.
Ja, auch gerade Bodybuilder, die dann hier kurz vor Wettkämpfen sind und Fett abbauen müssen. Ne, und
aber das Protein komplett zu sich nehmen
genau.
wollen trotzdem, ja.
Also Putenbrust und dann nicht gebraten wegen Fett, sondern nur gedämpft und ohne Salz, weil es halt Wasser. Also ich speit mich gleich aus, sagen wir in Bayern, gell? Also sowas, also na. Egal, es ist, Fakt ist, dass Hühnervögel einer der gesündesten Fleischsorten sind, die wir essen können, wenn sie gut gehalten und aufgezogen werden. Sprich, Freilauf draußen, die natürlich ihre Würmer, Insekten picken können. Übrigens, die ganzen Hühnervögel, die Jungen, die ganzen Küken, die so niedlich sind, die brauchen Insektenfutter. Da braucht ihr nicht mit Körnern anfangen, die zu füttern. Die brauchen für die Entwicklung unbedingt Insektenlarven, Insekten, Würmchen, Larven, Raupen, Käfer. Ganz, ganz wichtig. Und wenn ein Huhn heute gut aufgewachsen ist und nicht nach 3 Monaten Mast geschlachtet wird und leben darf und dieses Huhn man isst, dann schmeckt man tatsächlich einen schönen Hühnergeschmack, den, wie ich finde, ein wunderschöner, voller, runder Geschmack an Fleisch ist und der äußerst gesund ist, weil es einfach ein Fleisch ist mit im Verhältnis sehr geringen Fettanteil, sehr hohen Protein, also Eiweißanteil.
Ja.
Ja, und das zeichnet alle Geflügelsorten aus. Ja.
Aber weißt du, also
ich habe
eine Zeit lang, habe ich ja in England gelebt und da ist ja die Tradition, den Sunday Roast zu haben, also am Sonntag sozusagen alles im Ofen zuzubereiten, sowohl Gemüse auf einem Blech dann, aber auch das Hähnchen und also da habe ich das Hähnchen sehr gerne gegessen und auch mit Haut dann natürlich, weil ich finde, also wenn schon,
mega, es
dann
gibt
muss
Leute,
die knusprige Haut muss da dabei sein, also weil sonst brauchen wir es mir gar nicht hinstellen. Und es gab auch ein Restaurant und das war so ein Rotisserie-Restaurant. Habe ich hier noch keins gefunden, muss ich sagen.
Was ist denn ein Rotisserie?
Rotisserie ist ja, wenn es sich so dreht, weißt du, wenn es so draufgesteckt wird und sich so
alles
dreht.
Klar.
Und dann hatten die zum Beispiel die Kartoffeln, hatten die unten drunter und haben dann sozusagen das Fett von dem, das da runtergetropft ist.
Super, super.
Boah,
ja.
Das war Next Level, wirklich.
Hühnerfett und generell Geflügelfett ist ganz, ganz hervorragend. Also ich glaube dir das, also wenn man ein ganzes Hühnchen im Rohr macht oder selbst wenn man, oder unser klassischer Brathennelgrill, ne?
Ja.
Oder auf der Wiesen, Hühner sind da lecker, die Haut ist super knusprig gewürzt. Viele mögen die Brust am liebsten. Ich finde sie grauenhaft, weil sie so trocken ist. Man kann gutes Geflügel, wo man weiß, das ist gut groß geworden. Wie gesagt, die gesunden Hühner, nenne ich es jetzt einfach mal. Da kann man die Brust auch durchaus rosa, also nicht wie ein Steak, medium, ne, aber rosa garen, dass der Saft noch rausläuft. Dann ist nicht ganz so trocken. Aber generell gilt, Brust ist trocken, Keulen nicht. Ne, also Keulen, ich bin einer, wenn Geflügel, dann Keulen. Mega lecker. Oder die ganze Karkasse halt abknabbern. Am Oktoberfest, wenn jemand Hühnchen isst, dann gebe ich gerne auch mein Hühnchen in die Brust. Alles kann weg. Die Haut natürlich nicht, aber die Brust. Und ich esse dann das, was überbleibt, was die Leute nicht essen. Die Karkassen abknabbern, da ist es immer saftig.
Ne? Und was bedeutet, wahrscheinlich relativ simpel die Bedeutung, aber das Maishähnchen ist es einfach halt mit Mais gefüttert,
richtig,
oder? Ansonsten gibt es da keinen großen Unterschied,
genau.
Oder?
Man sieht in besser sortierten Feinkost-Supermärkten gibt es dann weiße Hähnchen, also die Haut ist weiß und die andere ist gelb und jetzt sind die gelben sind einfach mit Mais gefüttert. Das ist der Farbstoff, der im Mais drin ist. Die sind auch fetter natürlich und dementsprechend saftiger, ne? Und die Haut wird knuspriger als die blassen Hühnchen.
Aber ist das gesünder in dem Sinne? Also sind das gesündere Hähnchen oder?
Mal wenn die Maishähnchen sind, also zumindest die ich kaufe, die sind reine Freilandhaltung. Da weiß ich, woher die kommen. Genauso wie die weißen Hühnchen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Ob die jetzt Mais kriegen oder normale Körner, ist dann, glaube ich, sekundär. Ne?
Mhm. Okay. Und man sieht ja auch immer wieder so Suppenhuhn. Und was macht ein Huhn in Suppenhuhn?
Also letztendlich kannst du jedes Huhn in die Suppe tun, ne?
Denke ich mir, ja.
Genau, du kannst jedes Huhn in die Suppe tun und jedes Huhn wird weich in der Suppe. Man sagt generell, die männlichen Broiler, Hühnchen, wenn wir von den klassischen Hühnchen reden, sind Brathähnchen und die weiblichen sind Suppenhühner. So.
Mhm.
Ich habe es auch schon andersrum gemacht, funktioniert ebenfalls hervorragend. Ne? Die Mädels sind natürlich durch Eierlegen und alles drum und dran eher mehr gestresst und mehr, wie nennt man das jetzt, haben stressigeres Leben und deswegen sind die zäher und deswegen Suppenhuhn und deswegen die Männchen als Bräuler. Vielleicht hat es auch was mit Hormonen zu tun. Dann, wie gesagt, ich bin kein Biochemiker, der sich da auskennt und kein Zoologe.
Ja.
Ich habe beides auch schon andersrum gehabt. Mehr aus der Not raus. Ich habe keinen Brathändel gekriegt. Dann habe ich Suppenhuhn gegrillt und so weiter. Die Brust war bei beiden trocken und die Suppe war bei beiden gut. So kann ich das sagen. Die Haut war bei beiden knusprig und so. Ne? Aber generell ist so Männchen Brathähnchen, Weibchen Suppenhuhn.
Aha, okay.
So, ne? Dann gibt's natürlich diese Stubenküken, habt ihr vielleicht schon gehört. Das sind einfach Küken, die Stubenküken, das sind einfach Hühnchen, die noch nicht geflogen sind. Na, die noch kleiner sind. Und Stubenküken deswegen, weil früher in den Bauernhöfen, wenn es kalt war und die Hühner haben natürlich das ganze Jahr über Eier gelegt, wenn dann auch Küken geschlüpft sind, waren natürlich auch das ganze Jahr befruchtet, weil überall ein Hahn dabei war fürs Wecken und fürs Wohl der Hühner und für die Nachzucht der Hühner. sind die kleinen Hühner in die Bauernstuben gekommen, da wo der Kamin war. Wir haben auch im alten Bauernhaus unten wirklich, da waren die Hühner drunter unterm Kachelofen.
Echt?
War so abgegrenzte Hühnerstallding, weil sie es da warm hatten im Winter.
Okay.
Ja. Und da kamen die Stubenküken, die kleinen Hühner rein, von den Küken bis zum Erwachsenwerden. Und diese Stubenküken sind eben diese kleinen, noch nicht flugfähigen Hühner, die eine Delikatesse sind, weil das Fleisch natürlich zarter ist, die sind magerer in der Haut und so weiter. Ganz, ganz lecker. Und ein ganzes Brathähnchen ist ein bisschen viel für eine Person. Also früher in meiner Fitness- und Sturm- und Drangzeit habe ich auch mal drei gegessen. Ne? Aber so ein Stubenküken, entweder sagt man heute so ein halbes Brathähnchen, dann wird man ganz gut satt im Schnitt, oder eben ein Stubenküken.
Aber ein Stubenküken ist ja schon fast ein bisschen wenig, oder?
Ja, du isst da meistens irgendwie einen Salat dazu oder ein Gemüse dazu oder eine Vorspeise oder so. Ne? Also allein ein Stubenküken, nachdem ich die Brust immer abgebe, bräuchte ich zwei Stubenküken.
Ja.
Was man aber mit der trockenen Brust machen kann und was ich tatsächlich dann wiederum gerne mag, ist so ein Hähnchensalat, weißt du, mit einer Mayonnaise-Soße, also Mayonnaise, das Fett, damit es einfach nicht so trocken ist, schon mit Zitrone abgeschmeckt, ein bisschen süßlich, ich mache auch gerne immer ein bisschen Cayennepfeffer für die Schärfe rein und dann grüne Erbsen. Ich finde diese saftigen, knackigen grünen Erbsen mit dem Hühnchensalat finde ich mega, ist meine persönliche Macke, das mache ich mir aus Brüsten. Okay. Und zwar schneide ich die nicht quer zur Faser, weil dann sind sie so ganz klein bröselig, sondern ich zupfe die, schneide die gar nicht, zupfe die längste Faser. Ja, und dann sind die, dann nehmen die viel von dieser schönen Mayonnaise-Soße auf und mit diesen Erbsen. Also das ist schon was Cooles. Ne? Also da nehme ich tatsächlich lieber Brust her als was anderes. Mhm. Kennst du so einen Salat?
So wie du, genauso wie du ihn jetzt beschrieben hast, also nicht. Echt? Aber also wie gesagt, ich kenne das aus meiner Zeit in England. Da gab es dann halt das, also wirklich ein großes Hühnchen war dann, wird dann im Ofen geröstet und dann isst man halt ein bisschen was davon. Und dann hat meine Schwiegermutter in Spee, sag ich mal, die ist nicht meine Schwiegermutter geworden, aber die hat dann immer die Reste auch so gezupft und hat sie dann in Salate rein und so. Also das hat sie schon auch gemacht, aber jetzt genau in der Kombi, die du jetzt gesagt hast, kenne ich das nicht.
Ist auch lecker, wenn man es zum Beispiel in den Coleslaw zupft oder sowas. Ne? Damit ihr euch vorstellen könnt, Coleslaw-Salat kennt jeder, Kohl, Karotte mit der Mayo-Soße da rein und sowas. Ist auf jeden Fall, wenn ihr keine trockenen Brüste wollt, gern Grillhändel esst oder sowas, ist die Brust gut aufgehoben. Ja.
Und beim Hähnchen gibt es ja auch Teile, die jetzt so die normale Bevölkerung nicht essen würde, die man aber essen kann.
Meine Lieblingsteile oder von welchen redest du?
Vielleicht, sag mal, was sind deine Lieblingsteile?
Naja, also der Pürzel, den muss ich ganz hoch nehmen, weil der Pürzel ist hinten das Schwänzchen, wo die Drüse drin ist und die Schwanzfeder. Ne? Die Pürzelliebe habe ich von meinem lieben Herrn Papa geerbt. Und auch der Einzige in der Familie, meine Schwester, mein Bruder, meine Mama mochten es nicht. Und der hat immer nur die Hähnchenhälften mit dem Pürzel genommen. Und tatsächlich habe ich hatte in der alten Arbeit, bevor ich noch nicht gekocht habe oder beruflich gekocht habe, hatte ich so einen Hähnchengrill gegenüber. Da habe ich gesagt, du, mein Dad hat Geburtstag. Können wir das irgendwie managen, dass du von deinen, ich weiß nicht, was er da hatte, 60 Hähnchen, die Pürzel abzwickst? Und ich so, nein, und dann fehlt es ja den anderen Gästen. Ich so, sag mal im Ernst, kennst du jemanden, der Pürzel alleine isst, der die isst? Nee, eigentlich nicht. Ja, kann er machen. Und hat er mir ungefähr 60 Pürzel in so eine Tüte rein, in so eine Hühnchentüte. Ich habe ihm dafür so einen obligatorischen Zehner gegeben. Und mein Dad, wir haben klar mal schön gegessen und schönes Essen vorbereitet abends. Aber als Vorspeise, nur für ihn, habe ich ihm dann diese Pürzel da auf dem Teller.
Der, und wärst du die zu bald?
Der hat gar nicht, das waren ein Grillhähnchenpürzel, die waren ja fertig.
Ach so, die waren
ja.
Okay,
von dem. Und der hat wirklich dem Sinn die Tränchen runtergekullert. Schon als Kind war sein Liebstes die Pürzel. Und meins auch, insofern. Anyway, also den Pürzel hinten, ne?
Mhm.
Dann den Hahnenkamm bei den Hähnen.
Okay, wusste
Delikatesse.
Was man denn essen kann?
Genau, kann man wunderbar essen.
Wie bereitet man den?
Ach, der wird dann entweder gekocht, süß-sauer gekocht, dass er so ist, oder knusprig rausgebacken. Gibt beides. Hühnerfüße.
Genau, darauf wollte ich eigentlich raus. Ja.
Okay. Mhm. Mega, also man muss die tatsächlich in Salzwasser kochen, um die äußere Haut und die Hornschuppen wegzumachen.
Mhm.
Und darunter sind sie schneeweiß, also man zieht dann die Krallen ab und die äußere Haut und die Schuppen. Und die kann man dann in unterschiedlichster Form. Also,
aber was haben die dann noch von der Konsistenz?
Also du hast natürlich die Knochen drin, aber du hast die ganzen Kollagene drin, diese ganzen Knorpel und Sehnen.
Das ist also wieder so.
Genau, das ist nichts für dich. Genau, so à la Gummibärchen. Mhm. Also man zuzelt die dann und nimmt die Zehe weg und zuzelt die dann aus und spuckt die Knöchelchen dann aus.
Mhm.
Na, also man kann die knusprig machen, man kann die süß-sauer kochen, sülzig machen, zubereiten, in jeglicher Form. Ich liebe sie sehr.
Okay.
Tatsächlich. Dann die Hälse. Mhm. Also die wenigsten essen gern Geflügelhälse oder Hühnerhälse, ist natürlich wenig dran, viel Wirbelsäule, aber diese Längsmuskeln sind immer saftig, immer zart, mega lecker. Liebe ich auch sehr. Und
aber wie bereitet man sowas zu?
Ja, meistens ist ja da noch ein Stückchen Hals mit einem Brathähnchen dran. Ansonsten lege ich die Hälse auch dann bei Enten oder Gänsen gerne in die Soße unten mit rein, mhm, dass sie da garen, dann geben sie nochmal Geschmack ab. Müssen wir sie wenden, dass sie trocken werden. Wenn sie trocken werden, dann diese Längsmuskeln den ganzen Hals lang ziehen sich dann wie so trockene Fäden ab. Dann ist vorbei, dann kannst du nicht mehr essen. Ne? Der muss saftig sein, also in der Flüssigkeit liegen, ja, der Hals, ne? Oder im Fett. Dann, ja gut, Herzleber ist ganz klar. Nierchen ist bei Geflügel vernachlässigbar. Aber der Magen ist eine ganz tolle Sache. Gibt's auch zu kaufen beim Türken oder eingefroren auch mal in einem heimischen Supermarkt. Ist ist reiner Muskel, muss geputzt werden. Die Hühnervögel nehmen gerne, egal ob jetzt ein wilder Auerhahn oder Birkhahn oder wirklich unsere Hühnervögel, die nehmen gerne Steine auf bei der Nahrungsaufnahme. Weil diese Steine, da redet man von Mahlsteinen, im Magen quasi die Getreidekörner mit zermahlen helfen. Ja, und darum muss man den Magen aufschneiden, genau, bei der Verdauung, genau. Mhm. Im Magen tatsächlich das, die Körner zu mahlen helfen. Und darum ist der voll Sand und voll Steine in dieser Magen und da muss man aufschneiden. Und die Magenhaut ist natürlich auch sehr rau und sehr fest. Muss man auch wegschneiden, aber dann, wenn der Magen gekocht ist, ist er butterweich. Kannst du mit einem Löffel zerdrücken, eine Delikatesse, wirklich lecker. Also das sind die Sachen, die mir jetzt so einfallen, die man ja nicht jeder isst. Ne? Klassisch Chicken Wings, dann Keulen, Brüste, halbe Hähnchen, ganze Hähnchen.
Gibt es irgendwas, was du gar nicht empfehlen würdest zu essen?
Also vom Hähnchen selber überhaupt, nein, überhaupt nicht. Wichtig ist einfach, wie bei allen, und das habt ihr vielleicht schon gemerkt bei den Podcasts hier von Diana und mir, dass wir sehr drauf erpicht sind in der heutigen Zeit. Wir sind weder Ökos noch sonst irgendwelche, weißt du, so ein Blödsinn. Aber es ist wichtig, den Tieren gegenüber und für unser Gesundheitswohl, dass wir Hühner, in dem Fall eben Hühner oder Geflügel nehmen, die frei aufgewachsen sind, die keine Antibiotika zum Fressen gekriegt haben, keine Fischmehlprodukte, billigste Hühnerfutter ist Fischmehl aus Fischabfällen, die ganzen Legebatterien, die 02er, 03er Eier, die kriegen Fischmehl gefüttert, die Eier schmecken nach Fisch wirklich, also es stinkt ekelhaft und die billigen Hühnchen werden eben auch damit gefüttert und wenn er dir ein Hühnchen zubereitet, dann ich sag, und riecht er so, ja, es fischelt einfach, ne? Und das ist wichtig, dass ihr glückliche Hühner habt. Die wollen scharen, die wollen hudern, also Sandbaden heißt das. Die wollen ihr mal eine Larve picken, mal eine Fliege picken, mal einen Käfer picken, mal ihre normalen Körner, die sie kriegen. Wenn romantisches Bild, weißt du, die Bäuerin vorne mit dem Bauchladen, die Körner so durch die Hühner geht. So, und es gibt ja mittlerweile zum Glück so moderne Freilandhühner. Das heißt, die haben dann einen LKW. Das ist quasi LKW-Anhänger. Das ist das Hühnerhaus. Dann wird das abgezäunt, eine gewisse Wiesenfläche, da laufen die frei raus und die haben dann so gegen Habicht und gegen die Greifvögel so Schutzschirme, so kleine, und auch gegen die Sonne, so kleine Dächer, wo die runterflüchten können und sonst sind die draußen, können in den Wiesen picken und innen drin kriegen sie halt ihr Körnerfutter und ihr Wasser. Und nachts gehen die da rein und das ist zu und da kommt kein Raubtier rein. Ne? Und das ist eine ganz, ganz tolle Alternative. Das sind so Wanderhuhn-Batterien, die den ganzen Tag draußen sein können, bei Regen, bei Sonne und ja.
Also deswegen finde ich es auch mal so spannend, wenn wir drüber reden, gerade jetzt über Fleisch. Ich meine, das ist auch bei Obst und Gemüse tatsächlich auch ein Thema, aber diese komplette Verwertung, also dass man wirklich sagt, okay, jetzt zum Beispiel die Füße oder den Kamm, das kennt man jetzt vielleicht nicht so, aber es ist halt Fakt, wenn ein Tier getötet wird, dafür, dass man es dann essen kann, ja, was passiert dann mit den ganzen Sachen, die keiner isst? Also,
wie, was keiner isst?
Naja, also jetzt zum Beispiel jetzt die Füße.
Na gut, also die Füße, die werden nicht weggeschmissen, ne? Die werden in der Industrie, je nachdem, in manchen Ländern, haben wir ja schon gesagt, ist das eine Delikatesse, ne? Da werden die aufgehoben. Ich kann mir durchaus vorstellen, also wir, Deutschland produziert so viel Hühner, dass sehr viel auch nach Afrika exportiert wird. Zum Beispiel, ich weiß das, weil ich viele Projekte in Afrika habe und da gehen auch viele Hühnerfüße hin. So, die ganzen Mägen, Herzen und Leber, ganz normaler Verkauf, auch in Deutschland.
Ja.
Dann natürlich die Därme und alles, da wird nichts gemacht, da werden nicht jetzt irgendwie Würste gefüllt mit und so weiter, wie Schafdärme, Schweinedärme oder sowas. Die Federn, so viel ich weiß, weiß ich nicht, ob die eine Verwendung haben, wie Entendaun oder Gänsedaun, das weiß ich nicht, also mir ist es nicht bekannt. Die Köpfe sind in vielen Ländern, also in Deutschland nicht, aber in Frankreich, in Italien, in Spanien und so weiter, bleiben die bei den Hühnern dran. Die werden mitgegrillt, mitgekocht, mit abgeknabbert dann. Ist bei, wie bei jedem Tier, wie beim Schwein, beim Schaf und sowas, Fleisch dran, Bäckchen dran. Der Kamm eben dran bei Hühnergeflügel. Und ja, ansonsten wird tatsächlich das meiste verwertet. Und was man selber machen kann, wenn man ein rohes Hühnchen kauft und es nicht ganz in Suppe, sagt sie schon, Suppenhuhn, dass man alles auskocht. Ich mache es tatsächlich so, dass ich mir oft ein Brathähnchen hole, wo, wenn ich weiß, woher das kommt, und dann die Brust auslöse und die Keulen auslöse und die Flügel. Und dann mache ich mir die Keulen und die Flügel in der Pfanne oder im Ofen und die Brust kommt mit in die Suppe und die Karkasse, also das ganze Gerippe, kommt auch mit in die Suppe. Mhm. So, die geben dem mehr Geschmack ab als das Fleisch tatsächlich, die Knochen. Und aus den Brüsten mache ich dann eben so einen schönen Geflügel-Erbsensalat und das die Keulen und die Flügel, die kannst du rausbacken, knusprig backen, kannst du mit Panko panieren, kannst du tausend verschiedene Sachen machen. Und so habe ich alles verwertet, vor allem auch das Gerippe, ne?
Ja. Nee, auf jeden Fall. Also Knochenmark, das ist ja so winzig bei denen,
nein,
da kannst du
ist
nicht,
auch nicht,
oder?
Ist auch nicht. Man sagt ja Geflügelknochen. Also wenn ihr diese Billighühnchen kauft, dann und ihr auf den Knochen beißt von den Keulen und die nicht zerbrechen, sondern so knautschig sind wie Karton, dann wisst ihr, das sind so hochgeschossene Hühnchen, da konnten sich gar nicht richtig Knochen bilden. Ne? Aber generell splittern Hühnerknochen von gesunden Hühnern und drum sollen es auch Hunde nicht fressen, was ich auch nicht so ganz verstehe, weil jeder Wolf und jeder Fuchs frisst ein Geflügel und frisst die Knochen mit. Und ach, ja, es kann halt was passieren, ja, kann, es kann immer mal was passieren so. Aber generell sind Hühnerknochen, splittern die, anders als Rinderknochen oder Schweineknochen, und darum sollte man sie den Hund nicht geben. Heißt es, ich kenne genug Hunde, die immer kriegen, also alles gut. Knochenmark haben die in der Form nicht, dass sich's rentiert, dass man davon isst.
Ne?
Und die sind durchwachsen, die Knochen. Vögel haben ganz interessant, die müssen ja sehr leicht sein wegen dem Fliegen.
Ja.
Und darum haben die im Knochen Knochenwabenstruktur, wie nenne ich das denn jetzt? Knochen, wie so dünne, musst du dir vorstellen, in groß, eine Kartonröhre, und da machst du lauter Verbindungen mit Zahnstochern durch. Also dünne Knochenverbindungen im Knochen, um die zu stabilisieren. Weil die Knochen sind eigentlich hohl, weil die Knochenmark selber wäre zu schwer zum Fliegen.
Ja, macht Sinn. Ja.
Und darum haben die solche Knochenkonstruktionen. Ganz, ganz gut. Man kann es bei größeren Vögeln als im Huhn, wenn du dann einen Querschnitt machst durch die Knochen, kannst du das ganz toll sehen. Also ein Vogelstrauß fliegt ja nun nicht, ne? Übrigens einer der wenigen Vögel, die einen Penis haben. Und gehört auch nicht zum Geflügel, aber da siehst du das bei den Knochen.
Okay, Moment. Da müssen wir kurz drauf eingehen. Wie machen das dann die anderen?
Nur, ja, die tun so ihre zwei Kloaken aufeinander, ne?
Echt, ja?
Ja.
Das wusste ich auch nicht tatsächlich.
Stell dir mal vor, wir Menschen würden immer so mit unseren Hintern aneinander reiben. Das wäre jetzt nicht so.
Wäre nicht so spaßig.
Ja, nicht so spaßig, ne? Ja, genau.
Kann man schon machen, aber.
Ja.
Okay.
Also das mit den Knochen, die Vögel sind wirklich darauf aufgebaut, in einer Leitbauweise quasi. Und unsere natürlich hochgepumpten Hühnchen natürlich nicht mehr.
Ja.
Oft, wenn man so böse Filme sieht aus irgendwelchen Zuchthühnchen oder auch Putenbatterien, die da zu tausendfach, die können dann zum Teil gar nicht mehr gehen, weil die so schnell wachsen, dass die Knochen gar nicht hinterherkommen im Wachsen, um stabil da zu sein. Und darum kann ich nur sagen, hier von den ganzen Discountern, Geflügel ist pures Gift und pure Tierquälerei. Also
ja.
Da würde ich lieber verstehe ich jeden Vegetarier, der Vegetarier wird, wenn man den Dreck dort kauft und weiß, was mit den Tieren passiert. Ja. Aber wenn man ein gutes Landhühnchen nimmt, vom Bauer Huber von mir aus, einen Truthahn oder eine Pute, es ist ein ganz tolles, gesundes Fleisch. Übrigens, der Truthahn, der wilde tatsächlich, aus hier Südamerika, Mexiko gibt es auch Arten und so weiter, der wilde Truthahn, der hat 7 verschiedene Fleisch, also in verschiedenen Farben. Und ein Hühnchen ist ja hell, ne?
Wollte ich dich tatsächlich drauf ansprechen, weil das, jetzt komme ich schon wieder auf England, aber weil das da ganz oft ein Thema war, Und zwar das braune und das weiße Fleisch.
Ja.
Also viele gesagt haben, sie essen nur das weiße oder wie auch immer. Erzähl mal.
Also es sind tatsächlich unterschiedliche Strukturen vom Fleisch und tatsächlich unterschiedliche Geschmäcker. Und drum ist dieser wilde Truthahn, die Pute hat es so ein bisschen, aber der wilde Truthahn ist hier mega, mega interessant. Und ja klar, klassisch in den USA ist so die Thanksgiving, Truthahn und so weiter und
Ja.
so fort, ne? Und der, wenn der gebraten wird, wird natürlich alles gleich gebraten und alles gleich gemacht. Und dieses Fleisch ist ein Unterschied, wenn man es isst, tatsächlich in Geschmack und Struktur. Theoretisch würde man das Beste mit dem Fleisch machen, wenn man nicht den Truthahn im Ganzen zubereitet, sondern die einzelnen Muskeln, eben die einzelnen ja, unterschiedlichen Fleischsorten pariert und auslöst und dann unterschiedlich zubereitet. Na, also das wäre tatsächlich das, was eine würdige Zubereitung von den einzelnen Fleischsorten von so einem wilden Truthahn hat.
Okay, weil die
Ja.
unterscheiden sich dann wahrscheinlich in Fettgehalt und allem, oder?
In allem und im Geschmack natürlich, je dunkler, desto eisenreicher auch. Und also es ist wirklich faszinierend. Ich habe das immer gelesen und gehört und war dann tatsächlich in Wisconsin mal auf Truthahnjagd. Und auch wenn wir da nicht erfolgreich waren, hatten wir aber einen wilden Truthahn dann zur Verfügung zum Essen. Und da habe ich das erste Mal das auch live gesehen. Also das ist natürlich schon klasse. Ne? Und so ein, ach, so ein wilder Truthahn schmeckt halt einfach auch geil. Ne? So eine Pute, da ist fast schon wieder nur helles Fleisch. Also die Töne, Pute stammt da vom Truthahn ab. Das ist quasi der domestizierte Truthahn.
Okay.
Ja, das sind aber die Fleische mehr oder weniger alle sehr hell.
Ja.
Ja.
Also ich bin das erste Mal, weil man kennt ja immer so die Putenbrust und die man so im Supermarkt irgendwie sieht, aber wenn man mal eine komplette Pute sieht, das sind ja Riesenviecher. Das war mir so gar nicht bewusst, dass das
Ja,
so.
ein großes Hühnchen.
Das ist ja echt Wahnsinn. Also wir hatten das in diesem Feinkostladen,
Ja.
in dem wir beide gearbeitet haben, habe ich das da mal gesehen. Da gab es irgendwie eine Bestellung von einem Gastronomen und da war ich voll so, okay, ich wusste überhaupt nicht, dass eine Pute so
Ja,
riesig
aber
ist.
das ist eine Pute und die ist ganz schön klein gegen einen wilden Truthahn.
Ja, das habe ich
Gegen einen
tatsächlich,
Turkey.
habe ich noch nie gesehen, ne?
Also der Turkey ist nochmal größer. Und das sind, also generell kann man sagen, dass viele, also die gezüchteten sowieso, aber viele Hühnervögel schlechte Flieger sind, im Gegensatz zu Enten oder Tauben zum Beispiel. Und in der Natur ist es so, dass es zum Beispiel Fasane, die fliegen in der Nacht so auf 2 Meter Baumhöhe auf dem Ast auf, damit sie gegen Füchse halt sicher sind und so weiter und übernachten dann da. Am nächsten Tag verbringen die meiste Zeit am Boden tatsächlich, ne? Und viele Vögel, Hühnervögel sind Bodenbrüter. Die meisten Hühnervögel sind Bodenbrüter. Das heißt natürlich auch, dass die Jungen den Gefahren, die Gelege, also die Eier, den Gefahren ausgesetzt sind, hier von wildernden Hunden,
Ja, klar.
von Fuchs, von Waschbär, Mardern und so weiter gefressen zu werden, aber auch die Jungen. Und von allen Hühnervögeln, also ich nehme jetzt den Mund sehr voll, aber von allen, die ich kenne, Hühnervögel, sind die Jungen Nestflüchter. Weißt du, was der Unterschied ist? Nesthocker, Nestflüchter?
Naja.
Nestflüchter ist zum Beispiel, wenn du eine Amsel im Garten hast oder einen Spatz im Nest, da sind die Jungen nackig. Weißt
Ja.
du, nackig, blind, die kriegen erst die Federn, die Augen gehen erst auf. Das heißt, ohne Elterntier sind die verratzt. Die Nestflüchter kommen sehend, also schlüpfen aus den Eiern sehend und mit Federn und sind sofort selbstständig.
Weil sie es gleich müssen,
Genau,
wahrscheinlich
genauso
von
wie
der Natur.
Entenvögel zum Beispiel, ne?
Ja.
Also die Jungen von den Enten kennt ihr auch, total süß, können sofort schwimmen und so weiter. Und die jungen Vögel, die jungen Hühnerküken können auch sofort rauf und dann das süße Bip, 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 Bip. Das ist ja irre süß. Also,
Ja.
oh Gott, ich habe schon viele großgezogen, na, viele nicht, aber einige. Und sind sofort selbstständig am Picken und so weiter und so fort. Das heißt, wenn dem nichts passiert, brauchen die Mama und Papa nicht mehr zum Erwachsenwerden. Ne? Weil es einfach in den Genen so ist, dass die Nestflüchter sind und dann gleich sich selber versorgen.
Ja klar, wenn sie im Boden sind, müssen sie das ja schneller können, weil
Richtig.
die sind richtig. Sie der Gefahr genau. schneller ausgesetzt und wenn sie da nackt wären und nicht vollkommen sehen richtig. Könnten und alles.
Das ist ganz, das ist cool, dass
du clever eingerichtet.
Cool, ja. dass du es so sagst, weil jetzt anderes Beispiel, gibt es ganz viel im Tierreich. Der Feldhase und Kaninchen. Kaninchen ist, werden kommen nackig auf die Welt und sind in der Höhle. Da sind die geschützt. Der Feldhase kann sofort sehen, hat Fell, weil der im Feld geboren wird. Der muss sofort flüchten können. Ne?
Ja. ja. Ja, also Natur ist muss mega. Man immer wieder ja. anerkennen, die Natur ist brillant, wirklich. Also.
Mega!
Was mich jetzt noch interessieren würde, ich habe mir jetzt noch so ein paar Begriffe, oder eigentlich nur zwei, aufgeschrieben von, ich weiß nicht, ob wir die bei den Wildvögeln, eine davon schon hatten, aber ich probiere es einfach mal. Und zwar das Schwarzwederhuhn.
Ja.
Was, also ich meine, ich habe es schon gesehen, auch in diesem Feinkosthandel und das ist tatsächlich von der Farbe, ich meine, es ist ja nicht schwarz, aber...
Ja, die sind schon schwarz und teilschwarz und so weiter, das ist halt eine Rasse.
Ja, oh, aber es ist einfach ein ganz normales...
Es ist ein großes Huhn, also ja. von den Haushühnern, all das Naturhuhn ist das Bankirei-Huhn aus Indien, das ist, gilt so als Ur-Ur-Ur-Huhn. Aller Hühnervögel, Blödsinn, aller Haushühner, aller domestizierten Hühner. Und das Schwarzfederhuhn ist halt eins, das ist relativ groß, ist relativ teuer, ne, wird gut gehalten, Freilandhaltung, alles und gilt als sehr geschmackvoll und gehaltvoll und so weiter und so fort. Richtig.
Okay. Und ich glaube, das hatten wir eventuell schon, ich weiß es nicht mehr, das Perlhuhn.
Das Perlhuhn hatten wir tatsächlich bei Wildgeflügel, ja. aber passt hier ganz genauso dazu, sehr gut, weil nämlich das genauso gezüchtet wird. Also wie in unser Huhn. Es ist, erfreut sich immer mehr Beliebtheit hier bei uns. Wird meistens mit Mais gefüttert, hat deswegen ein bisschen mehr Fett, eine gelbe Haut auch, ein bisschen mehr Fett. Und das ist tatsächlich auch, ist gut, dass du es ansprichst, weil einer der liebsten Hühner von mir,
okay.
die ich hier esse, weil die Haut wird mega knusprig. Also wirklich schon Richtung Entenbrust, zarter Spanferkelbraten. Ne? Wenn man so ausgelöste Perlhuhnkeulen mal nur auf der Hautseite brät oder grillt. Sensationell. Und der Geschmack, also für mich ist das, die Inbrunst des Geschmacks eines Hühnervogels, ist dieses gezüchtete Perlhuhn. Ich habe die in Afrika schon gejagt, wir haben in Afrika schon, gibt es so drei Perlhuhnarten dort, haben wir auch zubereitet, die sind zähe Vögel und zähe Hunde, also aber schmecken hervorragend, wenn man sie dann weich kriegt, aber diese gezüchteten sind zart wie unsere Hühnchen. Ne? Mhm. Brust wird auch leicht trocken, wie bei allen Hühnervögeln, aber geschmacklich sensationell. Mhm. Genauso wie gezüchtet, hat man auch in der Wildgeflügelfolge Wachtel. Ist natürlich auch viel fetter als die Natur, Wachtel und ist aber auch ein ganz, ganz toller Vogel. Ja. Müssen wir natürlich noch Hühnervögel oder Geflügel ist Eierlieferant. Vielleicht ein wichtiger Punkt.
Ja.
Und in dem, wenn wir Eier ansprechen, muss ich sagen, möchte ich euch sagen, wie das ist mit diesen Nummern, mit diesen Stempeln auf den Eiern. Die wenigsten wissen das. Da sind auch immer so lange Nummern drauf gestempelt. Ja. Grün, rot, weiß der Geier was. Also, am Anfang ist immer 01, 02, 03. 04 gibt's auch. Weiß ich nicht. 01, 02, 03. Und hinten sind immer Buchstaben. A, T, N, L, D und so weiter. Also, die Buchstaben hinten heißt, woher die kommen. N, L, Niederland, A, Österreich, D, Deutschland und so weiter. Die Nummer dazwischen bedeutet auch was, weiß ich nicht auswendig, aber die wesentliche Nummer ist die erste Nummer.
Die Haltungsart, oder?
Die Haltungsart und was die fressen und alles drum dran. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mal einen Tatar machen wollt mit Eigelb, immer nur ausschließlich 01er Eier nehmen, weil das ist Freilandhaltung, biologisches Futter, gutes Futter, gute Hühner, gute Eier. Auch mit der Gefahr hin mit den Salmonellen. Auch noch ein Thema, ne?
Ja, wichtiges Thema.
Dann die 02 ist dann so ein halbschariges, kleiner, ein Quadratmeter, ein Hühnchen. Ich weiß es nicht auswendig. Und mit dem Futter weiß ich es da auch nicht auswendig. Und 03 ist halt dann wirklich diese reine Stallhaltung und alles drum und dran.
Ist Bio immer 01? Oder
Bio ist immer 01. Also muss 01 sein. Mhm. Und das ist eine Sache, die, wenn ihr ein bisschen auf die Tiere achten wollt und vor allem auch auf eure Gesundheit, eine Sache, die wichtig ist. Macht ihr einfach die Schachtel auf und da steht es drin auf den Eiern. Die müssen ausgezeichnet werden.
Meistens steht es ja auch schon außen drauf auf der
Packung. Auch schon, ja.
Und also, ich sag mal, vom Preis her ist der Unterschied jetzt nicht so
Zum Teil doppelt so hoch, ne? Den 0,1er zu 0,3er. Aber wir reden da von 10 Eiern, entweder 5 Euro oder 1,90 Euro oder 2,50 Euro. Also das macht jetzt nicht irgendwie jemand arm.
Ja, also ich finde auch, also das ist, sage ich mal, eins der einfacheren Dinge. Man muss jetzt kein Bio-Obst und Gemüse kaufen unbedingt. Ich glaube, man kriegt auch gutes Nicht-Bio-Gemüse, das auch gutes Gemüse ist. Aber gerade bei Eiern, und muss ja auch nicht Bio sein, aber Freiland halt einfach. Und also ich finde auch, da lohnt sich's einfach. Also ja, das ist
absoluter Geschmack. Und also ich muss jetzt zugeben, ne, wenn wir hier so reden, dann geht es mir schon immer auch ums Wohl der Tiere. Beim Einkaufen achte ich da nicht viel drauf, aber einfach nur aus einem einzigen Grund, dass ich nur ausschließlich die Produkte immer schon kaufe, die, von denen ich es weiß. Darum gehe ich da automatisch hin, weißt du? Aber wenn wir drüber reden, dann möchte ich das schon immer gern drüber reden, weil das ja ist in der heutigen Zeit ein wichtiger Punkt, finde ich.
Auf jeden Fall. Also ich sag mal, ich kenne jetzt nicht die ganzen Produzenten oder weiß, wo. Ich meine, ich gehe normal im Supermarkt einkaufen, aber wenn ich Eier kaufe, dann gucke ich schon drauf. Also erstens mal, dass sie idealerweise von nicht allzu weit hergekarrt werden. Und ja, auf jeden Fall auf die Haltungsform. Mhm. Also das gucke ich mir schon auch an. Und ich finde, das ist, sage ich mal, was relativ Leichtes. Und es ist eigentlich auch immer sehr gut ausgezeichnet, was man tun kann, zum Tierwohl
absolut
beizutragen. Und es steht ja auch inzwischen, weil das ja so ein großer Skandal war mit den Küken, die da geschreddert werden. Und
männlichen
Küken. Dass das inzwischen ja sogar schon draufsteht auf den Verpackungen.
Ja, mein Bruder darf leben und so, ne? Bruderwohl und alles
genau, drum
und
dran. Ja.
Ne? Also ja, was macht man mit den Hühnchen? Man könnte auch Höfe machen und dann einfach Brathähnchen großziehen und so weiter und so fort. Ne? Aber der Eiermarkt ist einfach riesengroß, Suppenhühner auch und Brathähnchen essen. Ich habe keine Ahnung, warum man die geschreddert hat und nicht da Brathähnchen draus gemacht habe. Keine Ahnung, wie da die Statistik ist, warum die nicht gegessen werden, warum die nicht großgezogen werden und nach Afrika geschickt werden. Vielleicht, weil sich dann das Großziehen und das Futter zu teuer ist für das, was man dann kriegt.
Sich nicht lohnt, ja?
Also das ist schon irre, in welcher Zeit wir leben, dass man das Leben von Tieren da irgendwie von den Finanzen abhängig macht und alles. Das ist eigentlich ekelhaft.
Ja.
Tiere essen ist mega korrekt und mega gut und alles. Das haben wir, seitdem es Menschen gibt, und unsere Vorfahren immer getan. Aber man muss es halt auf einer Ebene machen, die respektvoll ist und wo die Tiere nicht drunter leiden, wo es den Tieren gut geht bis zur Schlachtung oder zur Erlegung und alles drum und dran. Das ist meine Meinung. Ne?
Absolut. Und das hat ja nicht nur damit zu tun, dass man damit die Tiere respektiert, sondern das tut man sich ja auch selber an.
Klar, es absolut. Du bist, was du isst. Ist.
Ja, wenn die da mit Hormonen vollgepumpt werden oder um da schnell Fett anzusetzen, dann tut uns das als Menschen auch nicht gut, das zu essen. Von dem her ist das jetzt nicht irgendwie nur ein Thema, was Tierschützer oder wie auch immer interessieren sollte, sondern ja, da geht es um die Gesundheit.
Generell ist unser Thema jetzt Geflügel oder Vögel?
Hühnervögel,
also Enten und Gänse nicht.
Eigentlich nicht, die haben wir auch schon abgedeckt, eigentlich.
Enten und Gänse?
Ja,
Wildgeflügel, aber es gibt da natürlich auch die Hausenten und Gänse, also nur kurz nebenbei.
Vielleicht machen wir
gilt das Gleiche wie für die Hühner.
Ja.
So, machen wir vielleicht nochmal eine eigene Folge, auch mit Rezepten und Zubereitung. Aber generell ist natürlich das Gleiche, Entzucht und Haltung, alles. Fertig.
Magst du vielleicht noch zum Kauf, also so ein bisschen Qualitäts, ein bisschen was haben wir jetzt schon gesagt, aber wie man vielleicht auch ein bisschen sehen kann, wie frisch was ist und dann vielleicht auch ein bisschen zur Haltung noch was sagen?
Ja.
Aufbewahrung dann daheim.
Also gefroren ist gefroren, ne? Das ist, wenn mal was gefroren und getaut war und wieder gefroren hat das Geflügel, so wie viele Sachen, die sind ja da oft, was so einvakuumiert, die ganzen Hühner oder auch Puten, haben die oft dann Eiskristalle dran, daran merkt man es dann. Sonst ist es natürlich schwer, das zu sagen, weil man selber nicht im Supermarkt ist und das mitkriegt, was da los ist. Die Frische ist auch immer so eine Sache. Ein Hühnchen, das gefroren ist, wird meistens frisch geschlachtet, eingefroren und ist somit relativ frisch. Es gibt ja ganz viel Studien drüber, zum Beispiel über Gemüse, dass TK-Erbsen und Karotten und so weiter oft sehr viel mehr Vitamine haben als irgendwelche.
Das Frische, das tausende Kilometer.
Genau, da gereist ist und alles.
Ja.
Weil es einfach frisch nach der Ernte, und zwar bei uns zu Hause hier in unserer Heimat, direkt dann schockgefrostet wurde und da nichts verloren geht. So. Wenn man aber ein frisches Hühnchen hat, oder sagen wir mal so, es ist wie bei allen Folgen, wenn ich über Fleisch oder wir über Fleisch berichten und ich dann hier wieder das Gleiche erzähle und das Gleiche. Aber Leute, ihr müsst euch das einfach mal verinnerlichen, ja? Es ist so, wenn jetzt ein Hühnchen 2,99 € kostet, dann müsst ihr mal überlegen, dass das nichts Gescheites sein kann. Es kann nicht. Das Tier muss gekauft werden, das Hühnchen, also das kleine Küken, da muss das transportiert werden zu der Farm, da muss es da groß gefüttert werden, geimpft werden, Antibiotikas, das ganze Futter großgezogen werden, das heißt, die müssen mal ein paar Monate füttern, dann kommt da die Heizung mit dazu und die Reinigung mit dazu, das Personal mit dazu, dann muss das transportiert werden zum Schlachten, dann muss es geschlachtet werden, dann muss es gereinigt werden, dann muss es verpackt werden, dann muss es von dort in den Supermarkt gebracht werden, der muss auch wieder Gewinn haben und dann 2,99 €. Leute, denkt doch mal ein bisschen nach, das kann nichts Gesundes sein.
Das kann nur auf Masse, auf
ja, nur auf Dreck. Masse. Nur Dreck, vollkommen
kann das
richtig.
Funktionieren, ja.
Und wenn jetzt ein Hühnchen mal am Bauernmarkt mal ist oder in einem besseren Supermarkt oder so, und da steht ein Biohühnchen und es hat dann einfach nicht 800 Gramm, sondern hat 2 Kilo, 2,5 Kilo und ist dann doppelt so groß und ihr sagt, boah, was denn das für ein Genhühnchen oder was da für Gedanken dann schon hochkamen oft bei vielen Leuten und was ich gehört habe im Supermarkt, wenn ich daneben stand, nee, das sind eigentlich Hühnchen, die gesund leben. Na, es gibt natürlich viele verschiedene Sorten und Rassen, aber das sind so unsere Standardhühnchen, die dann nicht 3 Monate, 4 Monate bis zur Schlachtung, sondern 1 Jahr bis zur Schlachtung, die frei laufen dürfen, die richtiges Futter gekriegt haben und. Ja, das kostet halt dann 8 €, 10 €, 12 €. Aber das ist ein Huhn, das könnt ihr essen und es schmeckt und das ist nicht schleimig und schmierig und sonstiges, wenn man es dann aus der Packung nimmt und alles drum dran. Also auch hier gilt wie bei allem Fleisch und Fisch, die Philosophie von Diana und von mir, weniger ist mehr und lieber gebt ihr mehr aus und esst einmal, zweimal die Woche Fleisch oder Fisch als jeden Tag, ne?
Absolut, ja.
Und wegen Aufbewahrung und alles, generell ist es so, Fleisch nicht waschen. Geflügel ist immer das Thema mit Salmonellen. Geflügel hat sehr, sehr leicht und schnell Salmonellen. Man sagt, dass 25% von dem Geflügel, das auf dem Markt ist, mit Salmonellen belastet ist. So. Jetzt ist es so, wenn ich jetzt Geflügel, Hühnerbrüste in der Packung oder irgendwas kaufe und die wasche, dann bitte nur tief unten im Waschbecken mit eiskaltem Wasser, so dass keine Spritzer rausgehen können, denn jeder Spritzer auf dem Holzbrett kann Salmonellen aufs Holzbrett tun. Da machst du am nächsten Tag deinen Schweinsbraten drauf oder einen Tartar schneidest du drauf, dann hast du da Salmonellen drin. Drum gilt generell Geflügel eigentlich nicht waschen, sondern mit Küchenrolle, Küchenpapier abtupfen. Und wenn waschen, wenn es schon so stinkt, dann würde ich es eh nicht mehr essen, aber wenn man es waschen muss, Fleisch generell nie waschen, nur abtupfen mit Küchenpapier. Wenn man waschen muss, weil jemand einen inneren Waschbär in sich hat und trägt, dann wirklich tief im Waschbecken, eiskaltes Wasser und sofort ganz, ganz gut trocken tupfen. Das ist A und O. Dann Salmonellen. Generell sterben Salmonellen so ab 70 Grad in der Spülmaschine, wenn man jetzt das Brettchen reintut oder Teller, wo man rohes Geflügel drauf hatte. Die meisten Programme haben 65 Grad, das ist ausreichend. Aber in der Pfanne und beim Kochen ab 70 Grad sterben die Salmonellen. Also da muss man keine Sorge haben und drum muss es eben auch nicht gewaschen werden, weil Geflügel ja immer über 70 Grad erhitzt wird. Ne?
Ja. So.
Eier, hört man auch immer wieder Salmonellen, ist natürlich, die Salmonellen, denkt man immer, können nur außen in der Schale sein. Nein, die Salmonellen können auch im Ei sein und dann zum Großteil aber im Eigelb tatsächlich. Ja. Also auch hier ist, wer gern so wie ich sein Ei super weich gerne isst, ich nehme nur die Nuller-Eier, die Einser-Eier. Und, also Entschuldigung, es gibt 00 auch noch, 00, 01, 02, 03, so. Nämlich nur diese Eier und die kann ich dann schön, dass das Eigelb komplett weich ist, und bedenkenlos essen. Hätte ich jetzt Bock drauf.
Über Eier könnten wir eigentlich auch fast noch eine separate Folge machen.
Ja. Ja, Eier sind, also vom gesundheitlichen Aspekt dann Eiweiß, Eigelb. Allein was man mit denen machen kann, mit den zwei unterschiedlichen, allein in der Küche schon.
Ja.
Unglaublich. Und wie dann daraus auch ein Vogel entsteht, das ist ja auch schon irre. Das kommt noch aus der Dinosaurierzeit letztendlich. Vögel sind ja die nächsten Verwandten von den Dinosauriern eigentlich, ne? Das ist ja, sind ja wahnsinnig, wie und wie dann so ein, ich meine, wie in einem Tier so eine Kalkschale entstehen kann mit den, also total verrückt. Irre, ne?
Absolut.
Wahnsinn. Ja. Hast du gewusst, dass so ein Vogelstraußenei um die 60 Hühnereier sind? Ich habe gedacht, ich esse mal ein Spiegelei vom Vogelstrauß. Ja, mach mir mal eins zum Frühstück und so weiter. Schaffst du das nicht so easy? Ich habe mir gedacht, das sind vielleicht 4 Hühnereier oder so, ne?
Also so viel hätte ich auch nicht gedacht.
Ich glaube, ich glaube 60, sind, um die 60. Ja.
Aber das ist so riesig.
Ja, also Pustekuchen, also ein Straußenspiegelei habe ich nicht geschafft. Ja. Und dann hatte ich mal in diesem Supermarkt, von dem wir immer reden, Frankfurtsmarkt, vor vielen, vielen Jahren, also 30 Jahre ist es bestimmt her, da war ich nämlich noch ein Bub, also muss es noch ein bisschen länger her sein, hatten die Möweneier.
Okay.
Und Möweneier sind mega cool, weil, wenn man die kocht, so wie Wachteleier, so ein bisschen größer als Wachteleier, wenn man die kocht, dann bleibt das Eiweiß trotzdem glasig, also nicht durchsichtig, aber glasig. Und so ein bisschen türkis wie so ein Milchglas.
Aber von der Textur her, bleibt es dann so wabbelig?
Nein, das bleibt nicht so wabbelig, das ist dann wie ein gekochtes Ei. Und Möwenei generell sind essbar, also viele hier oben in Island und so weiter, die Möweneier sammeln, Enteneier, ist was Köstliches. Das Problem bei uns in den Städten ist, wie mit den Tauben auch, dass die viel Müll fressen, viel auf Müll halten sind und drum die oft belastet sind, die Eier. Ja, aber generell Möweneier sind ganz, ganz köstlich. Ja.
Okay. Und wenn du jetzt so... Ich meine, du hast schon ein bisschen was erzählt zur Zubereitung, aber wir wollen ja nicht, dass das hier zu kurz kommt. Was ist denn dein Lieblingsgericht in diesem Bereich? Also, das kann jetzt Truthahn oder Pute oder Hähnchen oder wie auch immer sein. Gibt es da irgendwas, was du besonders empfehlen kannst?
Also, es gibt ein paar Hühnervögel, die ich sehr, sehr gerne mag. Da gehören natürlich auch ein paar Wilde dazu, ne? Aber generell, also Perlhuhn und Wachtel ist so das gezüchtete Geflügel, was ich am liebsten mitmag, ne? Und davon auch die Keulen. Also Brust mache ich generell überhaupt nicht. Manchmal hat man halt, wenn man ein ganzes Geflügel macht oder ein Suppenhuhn oder irgendwas wegschmeißen will ich das Fleisch nicht, dann mache ich halt diesen Salat raus. Ist cool. Aber sonst tatsächlich so eine gebratene Perlhuhnkeule. Die hat einfach diese wahnsinnige Kruste und schmeckt so ehrlich nach Hühnchen. Aber ich kenne halt auch nur die sind Sommer und Winter draußen und fressen nur Maisperlhühner. So. Und das ist ein Geschmack. Da liebe ich Geflügel. Ansonsten brauche ich Geflügel so dringend wie ein Pickel am Po, ne? Also, ist nicht meins. Einfach, weil giftig, weil schlecht zubereitet, oft, wenn man es bestellt, weil trocken oft und so weiter. Ja. Also, ich mache es mir persönlich tatsächlich selten. Auf meinen ganzen Events nehme ich meistens Perlhuhn oder Stubenküken oder Wachtel. Und allerdings muss ich sagen, ich habe immer selbstgemachte Hühnersuppe in der Tiefkühltruhe, wenn man krank ist. Jeder kennt das, Hühnersuppe. Ich weiß nicht, was da drin ist im Huhn, weißt du das?
Keine Ahnung, nee.
Aber es ist ein Fakt, dass eine Hühnersuppe über 1-2 Tage bei einer Erkältung Wunder wirkt.
Ich weiß nicht genau, Wunder. Ob das einfach so auch ein bisschen was man halt so im Kopf hat irgendwie, wie sagt man da nochmal?
Psychosomatik, nee, Globuli. Nee. Globuli-Effekt, nee, was?
Ja, warte mal, da gibt es ein extra Wort für.
Oh.
Jetzt fällt es mir gerade nicht ein, aber dass man sozusagen, weil man dran glaubt.
Glaubt, das hilft.
Dann hilft es auch.
Ja, vielleicht, aber das hat schon der Oma geholfen und der Oma uns getan. Okay, vielleicht hilft es nicht, aber es tut gut. Und wenn man krank ist und es tut was gut, hilft es der Genesung.
Ja, absolut.
Bäm, das ist gut erklärt. Ja, also eine Hühnersuppe ist mega. Und Leute, ihr braucht nicht diese blöden Brühwürfel, den ganzen Scheißdreck und alles. Nehmt euch ein schönes Huhn, ein gesundes. Könnt euch ja die Brüstchen rauslösen und separat braten als separates Gericht. Ansonsten schneidet es in 3-4 Viertel, zwickt es mit der Geflügelschere auseinander oder sowas, schmeißt es in den Topf. Salz dazu, 3-4 Karotten, geschält, Länge durchgeschnitten, Zwiebeln, wenn ihr die mitessen wollt, geschält. Ansonsten mit Schale einfach nur halbiert rein. Wenn ihr es intensiv haben wollt, ein Stückchen Sellerie oder 1-2 Petersilienwurzel geschält und halbiert rein, Pizzazilien-Sträußlein rein, ich mag gerne tatsächlich 2-3 Lorbeerblätter rein und Salz und eine Prise Zucker, damit das Gemüse besser hebt und dann kocht es 3 Stunden, lasst das Wasser reduzieren, damit die Suppe ein bisschen kräftiger wird und dann habt ihr eine ehrliche Hühnerbrühe und ich sage euch eins, einer der besten Suppen, die es gibt auf der Welt.
Wie frierst du die ein? Vakuumiert wahrscheinlich auch
wieder,
oder?
Ja, muss nicht vakuumiert sein. Da kannst du auch in Tupperbox oder irgendwas. Ja. Ich gebe auf jeden Fall das ganze Gemüse raus.
Ja.
Das macht keinen Sinn, weil es ist eh weich gekocht dann.
Klar.
Ich gebe das Fleisch raus und friere das separat ein. Wenn ich will, kann man es auch in der Suppe drin lassen. Aber tatsächlich friere ich nur die Suppe ein, weil ich ja nicht weiß, brauche ich die, weil ich mich schlecht fühle bei einer Erkältung, brauche ich die mal als Basis für eine Soße oder sonst was. Ne? Natürlich ein Sieb geben und dann abkühlen, nicht heiß ins Gefrierfach, ganz wichtig. Dann, was ich normal nie benutze, diese, kennst du diese, klar kennst du diese Gefrierbeutel ohne Zipper. Oder die mit Zipper, einfach eine klassische Gefrierbeutel.
Die mit Zipper kenne ich.
Ja. Ja, und die ohne, wo man Knoten macht, oben rein.
Ach so,
weißt du so.
Mhm.
Da reicht super aus für eine Suppe zum Einfrieren. Da fehlt sich überhaupt nichts. Luft möglichst rausdrücken und dann einfrieren. Wie gesagt, kalt. Wenn es kalt ist, ist der Vorteil, man kann das ganze Fett noch abheben. Wenn es wirklich kalt ist aus dem Kühlschrank, kann man das Hühnerfett oben noch abheben. Dann hat man eine glasklare, tolle Brühe. Dann und ja.
Also das ist jetzt ein bisschen minimaler Themawechsel, das muss ich jetzt kurz loswerden, weil das ist was ich seit neuestem mache.
Ja.
Und zwar, also bei uns in der Küche gibt es ja nicht wirklich Fleisch. Also ich esse es ab und zu mal, aber ich koche es eigentlich selten selber. Und ich sammle aber jetzt immer meine ganzen Gemüsereste.
Mhm.
Also sowohl Zwiebelschalen als auch Knoblauchschalen, mhm, also das Ende von einer, mhm, Karotte oder wie auch immer. Sammle das dann auch in so einem, mhm, Beutel, bis der voll ist, und mache dann da meine Gemüsebrühe draus.
Ja, mega, klar.
Und das mache ich jetzt auch immer regelmäßig und habe dann immer im Kühlschrank so einen großen, ja, so ein großes Glas, so ein Einmachglas, mhm, drinstehen und komme auch überall dazu.
Absolut. Restlos glücklich.
Ja.
Einmal so ein Projekt gehabt, das ist mega. Das ist. Leute, ihr könnt auch mal schreiben hier an kulinarischpraktischgut@gmail.com oder über Insta. Und dann müssen wir mal überlegen, was wir da machen. So eine Live-Schaltung für die Kühlschränke oder sowas, wenn ihr keine Idee mehr habt, was ihr macht, was man da was machen kann, alles und kochen kann und so. Und genau wie du gesagt hast, finde ich mega. Habe ich auch schon gemacht und manchmal habe ich nicht den Nerv dazu, ne? Aber dass du wirklich alles verwertest.
Ja.
Und es ist so, in eine Suppe, da musst du nicht, ich schäle die Karotte deswegen nur, weil dann mehr, schneller Karottengeschmack rausgeht. Ne? Aber Fakt ist auch, wenn man eine Scheibe Karotte isst ohne Schale und eine Schale kaut, das sind Welten zwischen vom Geschmack. Die Schale hat schon einen ganz eigenen Geschmack, einen schönen erdigen, grünen Geschmack und alles drum und dran. Also macht es nicht wirklich Sinn, die Karotte zu schälen. Das stimmt schon, ich finde es cool.
Ja. Nee, oder auch, also wenn Kräuter, die ich im Kühlschrank habe, nicht mehr so hübsch sind oder so oder nicht mehr ganz so frisch, schmeiße ich die da auch mit rein.
So, oder man trocknet sie einfach, weil getrocknete Kräuter braucht man auch, ne? Also je weniger man wegschmeißt, desto besser, finde ich.
Ja, absolut.
Cool. Ja, Leute, wenn ihr Anregungen habt zum Thema Hühnervögel, es gibt immer länger zu quatschen, immer mehr zu quatschen, yeah, und so weiter. Rezepte haben wir natürlich jetzt auch wieder nur ganz wenig reingebracht. Schreibt uns gerne oder über Insta und
auch kulinarisch praktisch gut auf Insta, genau.
Natürlich. Ja, also ansonsten war das auch wieder eine coole Folge. Eine Folge, die uns eigentlich jede Woche irgendwie betrifft, Geflügel bei uns oder Hühnervögel. Ist einfach ein günstiges Fleisch und im Grunde ein sehr, sehr gesundes Fleisch, wenn man nachhaltig die Hühner einkauft. Ne?
Ja, und wie gesagt, lieber nicht jeden Tag, sondern zweimal die Woche, aber dafür wirklich gute Ware. Und
vollkommen richtig.
Ja.
In diesem Sinne.
Schön war's, mal wieder.
Auf unser Wiener Backhändel lassen wir uns das gleich machen.
Nee, bei uns gibt es jetzt gleich Sashimi, habe ich gehört.
Ah, Sashimi.
Aber nicht Huhn, Sashimi, Gott sei Dank.
Ihr Lieben, schön war's. Bis zur nächsten Folge hier bei
Kulinarisch
Praktisch
Gut.
Servus.
Adieu.